WDR 5. Doc 5. Das Feature.
Für mich ist die Einrichtung der Gesellschaft keine Notmaßnahme, sondern das ist die gesellschaftliche Form für Befreiung. Und zwar für Befreiung nicht wovon, sondern wozu. Und der Inhalt der Befreiung ist also eigentlich der Schritt ins Überbewusste hinein. Unsere Wiedereingliederung in die kosmischen Strukturen.
Leben und Sterben eines Utopisten. Der Gesellschaftsreformer Rudolf Barrow. Feature von Matthias Eckold.
Barrow war ja mit einem Schlage eine öffentliche Persönlichkeit. Mit dem Zuschuss von Narzissmus, der dann doch also sehr stark bei ihm durchschlug.
Der Politologe und Sozialwissenschaftler Oskar Negt.
Im Arbeitseinsatz in Senftenberg war Rudi der Eifrigste. Er übertrieb seinen Arbeitselan so weit, dass er nicht warten wollte, bis die Lokomotive die Lore fortzog, sondern sie eigenhändig bewegen wollte. Die anderen lachten ihn aus, als er sie aufforderte, mitzuhelfen, halfen jedoch, als sie sahen, wie er sich abquälte.
Der Schriftsteller Volker Braun.
Ich traf mich mit ihm vor einem völlig verrotteten, einstöckigen Haus in Weißensee, das war seine Arbeitsstelle. Und mein erster Eindruck von Barrow war, der sieht aus wie ein FDJ-Funktionär.
Der Philosoph Gundolf Herzberg.
Auf alle Fälle ein sehr ehrlicher Mensch. Ehrlich und aufrichtig und wenig korrumpierbar. Er hat immer gesagt, wo er korrupt ist, das wäre so im Liebesbereich. Das war für ihn eine große Angst, die Angst von einer Frau abhängig zu werden.
Barrows letzte Ehefrau, Marina Lehnert.
Ich erinnere mich, dass wir darüber diskutiert haben, wieso er denn nur den letzten, einfachsten Plattenspieler aus der DDR hatte, aus den 50er Jahren, wo man so einen Deckel aufmacht, wo er mich dann wirklich entsetzt ansah und sagte, ja, wenn ich die Musik so hören will, wie Sie das beschreiben, gehe ich doch ins Konzert. Da brauche ich doch bloß eine Anregung, den Rest muss ich in mir hören.
Der Anwalt Gregor Gysi. Anfang der 90er Jahre zieht Rudolf Barrow nach Berlin, wo er schon zu DDR-Zeiten gelebt hat. Er hält gut besuchte Vorlesungen im Audimax der Humboldt-Universität, hat eine Schar von Jüngern und Verehrerinnen um sich und beginnt eine Liebesbeziehung zu Marina Lehnert, einer Mitarbeiterin des eigens für ihn eingerichteten Instituts für Sozialökologie.
Seine damalige Frau Beatrice Ingermann will, dass er zurückkommt nach Niederstadtfeld in der Eifel, wo sie mit ihm eine Kommune aufgebaut hat. Und sie will, dass er zurückkommt zu ihr. Am 3. September 1993 reist sie nach Berlin.
Barrow offenbart ihr, dass er eine andere Frau liebt und mit ihr leben möchte.
Beatrice droht mit Selbstmord.
Noch in der Nacht fährt Barrow, wie geplant, mit seiner Geliebten nach Dessau. Zu einer Veranstaltung, auf der er sprechen soll.
Während Rudolf Barrow seinen Vortrag hält, geht seine Ehefrau ihren letzten Weg. Ihr Ziel ist die Aussichtsplattform der Siegessäule.
Am Nachmittag des nächsten Tages kehren Barrow und Marina Lehnert nach Berlin zurück.
Wir kamen also hier in die Wohnung und das Telefon klingelte und es wurde ihm gesagt, dass sie sich umgebracht hat. Also wir waren beide geschockt, sprachlos. Ja, also es war wie, als würde ein völlig greller, fürchterlicher Blitz ins Leben fahren, ja. Alles war verändert auch, also auch unsere Beziehung dadurch, ja. Ne?
Die Suche nach Liebe ist sozusagen meine psychologische Schwachstelle.
Barrow in seinem letzten Spiegel-Interview im Juni 1995. Er macht ein traumatisches Kindheitserlebnis dafür verantwortlich, dass Liebe und Erlösung zu seinen Lebensthemen geworden sind.
Am 18. November 1935 wird er in Bad Flinsberg in Niederschlesien geboren. Sein Vater arbeitet als Gutsinspektor und wird noch im letzten Kriegsjahr zum Volkssturm eingezogen. Als die russische Armee immer weiter gen Westen voranrückt, wird die Mutter mit den drei Kindern evakuiert.
Um den 5. Mai 1945 wurden wir erneut verladen und sollten offenbar so schnell wie möglich aus dem Gebiet der Tschechoslowakei abgeschoben werden. Schließlich brachte man uns aber nach Bratislava. In dieser Stadt verlor ich für immer meine Mutter und meine beiden Geschwister. Ich befand mich mit meiner Tante Else bereits in einem nach Wiener Neustadt bestimmten Zug, den wir alle benutzen wollten, als sich dieser Zug plötzlich, ohne die anderen, in Bewegung setzte. Meine Mutter kehrte mit den beiden kleineren Kindern von Bratislava nach Gerlersheim zurück, wo sich alle noch in Gegenwart meines aus polnischer Gefangenschaft entlassenen Vaters an Hungertyphus verstarben.
Nach langer Irrfahrt findet Baru seinen Vater wieder und lebt bis 1954 bei ihm, der neuen Frau und deren Sohn im Oderbruch. Dann geht er zum Studium nach Ost-Berlin.
Ich glaube, dass dieser gläubige Impuls der Diesseitsgläubigkeit ihn auf die Suche gebracht hat nach Objekten, an denen man das festmachen kann. Und ganz gewiss sind diese christlich-protestantischen, in vielfacher Hinsicht auch asketischen Vorstellungen, also das Klösterliche bei ihm, dass dieses Klösterliche mit Erweckungserlebnissen verknüpft, in dieser Suchbewegung verschiedene Objekte findet, die man in der Außenwelt sortiert. Insofern ist natürlich diese ursprüngliche Freude an der objektiven Umgestaltung der Gesellschaft, wie sie die Nachkriegskommunisten in der DDR versucht hatten, zunächst einmal ein Gegenstand dieses gläubigen Verändern und Retten Wollens.
Baru glaubt. Er glaubt an den Kommunismus und an die SED. Gleich mit 18 tritt er in die Partei ein. Er will es ganz genau wissen und immatrikuliert sich für ein Philosophiestudium an der Berliner Humboldt-Universität. Die Werke von Marx, Engels, Lenin und Mao Zedong stehen ganz oben auf den Lektürelisten. Er hört Vorlesungen über historischen Materialismus bei Kurt Hager, dem späteren DDR-Chefideologen, bekommt eine Grundausbildung in Logik, Ökonomie, antiker und moderner bürgerlicher Philosophie.
In Barus Studienzeit fällt ein für die kommunistische Weltbewegung wichtiges Datum. 1956 rechnet Chruschtschow auf dem 20. Parteitag mit Stalin und seinen Verbrechen ab. Barus Glaube ist tief erschüttert.
Harald Wessel, später linientreuer Journalist des Parteiorgans Neues Deutschland, hat Baru sogar weinend auf den Stufen des Philosophischen Institutes angetroffen. In seinem Nachruf schreibt er 1997:
Mit Chruschtschows Enthüllungen über Stalins Verbrechen waren für Rudolf Baru Welten zusammengebrochen. Rudis Psychocrash, sein politmentaler Kollaps, seine tiefe intellektuelle Orientierungskrise waren nur zu verstehen, wenn man in religiösen Kategorien dachte. Weil Baru in Stalin ein überirdisches Wesen gesehen, verehrt und geliebt hatte, stürzte ihm nun der Himmel ein.
Und er hat seinen Übervater damit verloren. Und wenn man dann hört, dass der Übervater ein Verbrecher war, dann kann man nochmal weinen. Dann wurde natürlich aus Stalin die neue Leitfigur Chruschtschow. Und dann Ulbricht hat er bis in die 70er Jahre noch geglaubt. Also es war mehr eine emotionale Phase, aber noch keine politisch ausschlaggebende.
Nach dem Studium wird Rudolf Baru Parteifunktionär. Der Gläubige mutiert zum Missionar. Der predigt, wo immer die SED ihn hinbeordert. Erst geht Baru ins Oderland, wo er die Bauern von den Vorteilen der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften überzeugen soll. Dann gibt er in Greifswald die Parteizeitung der Universität heraus und wechselt wenig später zum Zentralvorstand der Gewerkschaft nach Berlin. Als stellvertretender Chefredakteur der Halbmonatszeitschrift Forum wird er schließlich in seine erste und letzte verantwortungsvolle Stellung berufen.
Baru ist am richtigen Platz. Im Forum haben die jungen Gläubigen des DDR-Sozialismus das Sagen. Hier wird ernst gemacht mit der sozialistischen Revolution, die in den höheren Parteiebenen im Wesentlichen als abgeschlossen gilt. Einerseits werden kritische Texte wie »Der geteilte Himmel« von Christa Wolf und »Spur der Steine« von Erik Neutsch abgedruckt, die zu dieser Zeit kein DDR-Verlag veröffentlicht. Andererseits greift man den Lyriker Günter Kunert in einem polemischen Essay an, weil er den Sozialismus aufgegeben habe, Autor des Textes Rudolf Barrow.
Doch seine Tage beim Forum sind gezählt.
Wollen wir doch mal beginnen mit der Untersuchung, wo ist von Seiten zentraler Organe des Fernsehens, der Kultur, der Literatur so gewirkt worden, dass solche Auswirkungen auf die Jugend unvermeidlich waren.
Auf dem 11. Plenum beschließt die SED Ende 1965 eine Umkehr in der Kulturpolitik. Walter Ulbricht gibt kritische Künstler und Intellektuelle namentlich zum Abschuss frei. Das Auftrittsverbot des Liedermachers Wolf Biermann stammt aus jenen Tagen. Diese Parteikonferenz der SED wird als Kahlschlagplenum in die Geschichte der DDR eingehen.
In dieser Zeit druckt Barrow Kipper Paul Bauch von Volker Braun, das sich gegen Sattheit und Selbstzufriedenheit beim Aufbau der neuen Gesellschaftsordnung wendet. Die Konsequenzen sind absehbar. Barrow wird geschasst. In der Abschlussbeurteilung schreibt sein Chefredakteur:
Wenn Barrow ein Problem gründlich erfasst zu haben glaubt, kämpft er beharrlich und konsequent für die Umsetzung in die Praxis. Das heißt in unserem Falle für die Veröffentlichung der entsprechenden Artikel. Für ihn gilt als richtig, was er selbst als richtig erkennt. Die Meinung eines Kollektivs ist ihm kein Argument, solange sie ihm nicht logisch aufgeht. Er ist aufrichtig in jeder Weise, sagt seine Meinung offen und ohne Rücksichten auf Prestige oder Vorteil.
So handelt ein Gläubiger. Jesus nimmt alles Leid der Welt auf sich, weil er vom Glauben beseelt ist. Jede Pein stärkt seinen Glauben noch. Barrow, der sich in späteren Jahren intensiv mit der Figur Jesu auseinandersetzen wird, nimmt seine Abstrafung gelassen hin und geht seinen Leidensweg.
Barrow muss sich in der Produktion bewähren. Er wird wissenschaftlicher Mitarbeiter für soziologische Fragen im volkseigenen Betrieb Gummi und Asbest. So kommt er zum ersten Mal mit der sozialistischen Realität in Berührung.
Dort erst habe ich gesehen, dass das Schwindel ist mit der Herrschaft der Arbeiterklasse im Arbeiter- und Bauernstaat. Ich habe gesehen, dass die im letzten Glied stehen da, die Arbeiter in dieser Fabrik da. Und schrieb deshalb dem Walter Ulbricht einen Brief, in dem ich praktisch jugoslawische Verhältnisse einklagte. Also Räterepublikanische Lösungen und an Selbstverwaltung in den Betrieben. So wie hier kann die Masseninitiative nicht blühen.
Lieber Genosse Ulbricht, wie es jetzt im durchschnittlichen Falle ist, halten die Rückkopplungen von unten nach oben, der Einzelleitung von oben nach unten qualitativ an Stärke und Durchschlagskraft nicht die Waage. Wirkt sich die Vielstufigkeit der Leitungsstrukturen schon auf dem Befehlsweg abwärts, filternd und informationsentstellend aus, so werden diese Effekte aufwärts noch dadurch verstärkt, dass der strukturell unvermeidliche soziale Trägheitswiderstand von den Rückmeldungen ohne vergleichbare Einflussmittel überwunden werden muss.
Und ich glaube, er hat sich wirklich durch seinen Kopf, der ja ein bedeutender Analytiker war, also ein glänzender Redner, er hat das gläubig aufgenommen und an der Realität überprüft und festgestellt, also wie weit der Widerspruch immer wächst. Und das hat ihn ja in Konflikt gebracht.
Barrow ist alarmiert, weil die Realität nicht seinen Glaubensidealen entspricht. Das Problem seiner Diesseitsgläubigkeit, das Hier und Jetzt muss mit dem Paradies zusammengehen, denn es gibt für ihn und seinen Glauben kein Jenseits. So wendet sich Barrow an den mächtigen Vertreter der Lehre, um ihn über die Ungereimtheiten in der Wirklichkeit zu informieren. Was von außen als naiver Akt erscheint, hat doch eine innere Logik.
Lieber Genosse Ulbricht, ich weiß gut, dass meine Überlegungen lückenhaft sind und ganz sicher mehr Probleme aufwerfen als zum gegenwärtigen Zeitpunkt lösen. Doch die heutige Weltsituation verlangt mehr denn je den Beitrag jedes einzelnen Kommunisten. Mit hoher Achtung, Ihr Rudolf Barrow.
Mai 1968 kam dann aus dem Zentralkomitee die Antwort, ich sollte mir doch ernstlich überlegen, ob ich nicht endlich aufhören will, so hier zu stören.
Dann hing ich im D-Zug im Fenster und der Fahrtwind presste mir Wind in den Mund. Die Augen gesteinigt vom Kohlestaub. Ohren von kreischenden Rädern taub. Hört ich Schwingen im Schienenschwellack. Lieder vom Frühling im roten Prag.
Am 4. Januar 1968 wird Alexander Dubček Chef der Kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei. Er übergibt die Betriebe der Selbstverwaltung der Arbeiter und stellt Pressefreiheit her. Dubčeks Gesellschaftsreformen sind ganz nach dem Geschmack von Rudolf Barrow.
Zum ersten Mal in der Geschichte der kommunistischen Weltbewegung wird eine sozialistische Regierung von ihrem Volk akzeptiert. Einen Frühling lang wird die Utopie vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz Wirklichkeit. Rudolf Barrow ist begeistert. Die Blütenträume, die er in seinem kühnen Brief an Walter Ulbricht offenbarte, reifen im Nachbarland.
Zu viel Reform, zu viel Demokratie für die sowjetische Führung. Am 21. August 1968 rollen russische Panzer durch Prag und machen dem politischen Experiment ein jähes Ende.
Das war die Stunde des Hasses gewesen, dieser 21. August. Und ich habe eigentlich die ganzen Jahre bis 77 damit zu tun gehabt, den Hass zu transformieren, wieder objektiv zu werden. Der Prager Frühling hätte sicher auch zur Einführung von Marktmechanismen geführt, aber mit Würde der ganze Prozess.
Barrow schreibt eine Austrittserklärung aus der SED. Nachdem er eine Nacht darüber geschlafen hat, wirft er sie in den Papierkorb. Das entspricht nicht seinem Format. Barrow will sich in großem Stil dafür rächen, dass die SED im Schulterschluss mit der Kommunistischen Partei der Sowjetunion den Glauben verraten hat. Den Glauben daran, dass es möglich sei, hier auf Erden eine gerechte, auf Emanzipation und nicht auf Unterdrückung ausgerichtete Gesellschaft einzurichten.
Der Begriff Kommunis, das Gemeinsame, das Gemeindechristentum, also vieles, was auf Vergemeinschaftungsbildung geht, ist in diesem Barrowschen Begriff von Kommunismus enthalten. In diesem Sinne, glaube ich, hatte er so etwas wie ein authentisches Element dessen, was Kommunismus im Denken von Marx und auch der vormarxischen Utopisten war, von Owen und Saint-Simon und anderen, die diese Gemeinschaftsidee hatten.
Barrow macht sich an die Arbeit. 3 Jahre lang studiert er erneut die Schriften von Marx und jede verfügbare Literatur über die Entwicklung des Sozialismus im Ostblock. Anfang der 70er lässt Barrow sich offiziell für seine Dissertation freistellen. Doch darauf verwendet er nur wenig Zeit, schreibt stattdessen an der Abrechnung mit der sozialistischen Utopie und Realität.
9 Jahre nach der Niederschlagung des Prager Frühlings hat Barrow sein Manuskript fertig. Freunde schmuggeln es in den Westen, wo es die gewerkschaftsnahe europäische Verlagsanstalt annimmt und zur Veröffentlichung vorbereitet. Der einzige Änderungswunsch des Verlages bezieht sich auf den Titel. Barrow überschrieb sein Werk »Zur Kritik des real existierenden Sozialismus«. Die sperrige Ankündigung wird in die Unterzeile gerückt. Das Buch geht mit einem griffigen Titel in Druck. Die Alternative.
Mit der Alternative wollte ich denen was liefern, was sie eben so traf, wie mich die Panzer getroffen haben in Prag.
Die Veröffentlichung wird generalstabsmäßig vorbereitet. Barrow gibt dem Spiegel ein großes Interview. Dann führt er zu Hause ein Interview mit sich selbst und spricht mehrere Vorträge über die Grundzüge der Alternative auf Band. ARD und ZDF gelingt es, ein Porträt des Verschwörers Barrow zu drehen. Alles wird auf geheimen Wegen in den Westen gebracht. Nun kann die Stasi kommen.
Im August 1977 ist es soweit.
Und kurz nach 6, glaube ich, kam dann diese unnachahmliche Art, wie die auf den Klingelknopf drückten. 3 waren es und es liegt eine Anzeige gegen Sie vor, ich sollte mitkommen.
Das Interessante ist, dass wenige Tage vor der Verhaftung, ich glaube sogar nur 48 Stunden vorher, es noch einmal von der Staatssicherheit eine Analyse gab, was soll man mit Rudolf Barrow machen. Und da waren drei Möglichkeiten gegeben. Das eine, ihn festnehmen und verurteilen. Das andere, ihn festnehmen und nach dem Westen abschieben. Und das dritte, ihn durch einen Staatsanwalt verwahren zu lassen. Und erst in den letzten Stunden vor der tatsächlichen Verhaftung, am Montag ist der Spiegel erschienen, in dem Rudolf Barrow sich geoutet hat. Am Dienstag war die Sitzung des Politbüros. Ich habe die Akten gelesen, da kommt der Name Barrow überhaupt nicht vor. Muss es eines dieser wöchentlichen Vier-Augen-Gespräche zwischen Mielke und Honecker gegeben haben, in dem dann Mielke die Festnahme durchgesetzt hat.
Berlin ADN. Am 23. August 1977 wurde von den Staatssicherheitsorganen der DDR Rudolf Barrow wegen Verdachts nachrichtendienstlicher Tätigkeit festgenommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.
Barrow wird über Nacht berühmt. Der Spiegel druckt Interview und Passagen aus der Alternative. ARD und ZDF berichten an exponierter Stelle über ihn und über die Hintergründe seiner Verhaftung. Die Rundfunkanstalten senden das Selbstinterview und die Vorträge trotz der schlechten Qualität, die Barrows Amateuraufnahme hat. Auf die Frage, mit welchen Folgen er rechnet, antwortet er:
Ich bin auf jede denkbare Reaktion gefasst. Ich hatte ja fast 10 Jahre Zeit, mich auf die Stunde der Wahrheit vorzubereiten. Ich werde nicht das Opfer sein. Ich bin es, der angreift. Ich hatte das Glück, die Stunde selbst bestimmen zu können.
Barrow staunt nicht schlecht, als klar wird, dass die Genossen über alle seine Schritte informiert waren. Menschen, die er für seine engsten Vertrauten hielt, waren inoffizielle Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes. Die Alternative entstand gleichsam unter den Augen der Staatssicherheit.
Warum sie nicht früher eingegriffen hat, ist bis heute unklar. Offensichtlich scheute das Politbüro ein Jahr nach der Biermann-Ausbürgerung ein weiteres ost-westdeutsches Politikum. Nun sollte zumindest nach außen hin der Schein gewahrt werden. Formal wurde ein rechtsstaatliches Verfahren eingeleitet.
Und dann hat er die Vollmacht unterschrieben und dann musste ich, das war ja alles noch sehr kompliziert damals in der DDR, erstmal eine Sprechgenehmigung beim Generalstaatsanwalt der DDR beantragen, die ich dann auch bekam, mit 2 Auflagen, dass ich ihn erstens nur im Beisein eines Vernehmers der Untersuchungsabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit sprechen dürfe und zweitens mit ihm mich nicht über die Sache unterhalten darf. Also nicht über den Gegenstand der Beschuldigung.
Der Anwalt Gregor Gysi übernimmt die Verteidigung.
Ja, interessanterweise haben wir uns dann über das Buch unterhalten, weil zu dem Zeitpunkt lief das Ermittlungsverfahren gegen ihn nur in Anführungsstriche wegen ungesetzlicher Verbindungsaufnahme und noch nicht wegen des Buches. Und so konnten wir uns über das Buch unterhalten, aber nicht über die vermeintliche ungesetzliche Verbindungsaufnahme. Dass das ein Verfahren ist, das ganz oben entschieden wird und nicht aufgrund meiner Argumente im Gerichtssaal. Also das wusste er, das wusste ich. Und das wussten andere. Aber du kannst es leicht machen oder du kannst es schwer machen.
Der Verlag startet mit einer Auflage von 10.000. Die ist bereits vor der Auslieferung vergriffen. Rasch wird nachgedruckt. Im ersten Jahr gehen mehr als 100.000 Exemplare über den Ladentisch.
Zum Erfolg des Buches trägt wesentlich bei, dass Barrow den real existierenden Sozialismus tatsächlich aus intimer Kenntnis der SED, des Apparates und der Produktion beschreiben kann. Darüber hinaus beherrscht Barrow die theoretischen Werke so souverän, dass er virtuos und ohne fachsprachliche Behäbigkeit mit ihnen jonglieren kann. So entstand ein Buch, das den DDR-Staatsapparat im Ganzen in Frage stellt. Barrows Rache für die Panzer in Prag ist gelungen. Gerade weil die Alternative von allen Hasstiraden frei ist und unerbittlich die Lage des kommunistischen Projekts analysiert. Aus dem Gläubigen ist ein Ketzer geworden.
Einstweilen hat sich herausgestellt, wir bauen die alte Zivilisation nach. Wir setzen in einem tiefsten, nicht politischen, sondern kulturellen Sinne, einigermaßen zwanghaft, das heißt unter sehr realen Zwängen, den kapitalistischen Weg fort. Aus unserer Revolution ging ein Überbau hervor, der nur dazu gut zu sein scheint, dies so unentrinnbar systematisch und bürokratisch geordnet wie möglich zu tun. Wie eigentlich alle Beteiligten wissen, hat die Herrschaft des Menschen über den Menschen nur eine Oberflächenschicht verloren. Die Entfremdung, die Subalternität der arbeitenden Menschen dauert auf neuer Stufe an. Keine andere Klassengesellschaft seit der asiatischen Produktionsweise hat ihre gemeinfreien Mitglieder vom Prinzip her ähnlich durchgängig subalternisiert wie der real existierende Sozialismus. Er ist ein System der Subalternität und damit der organisierten Verantwortungslosigkeit.
Die Alternative ist aufgenommen worden als ein erstes grundlegendes, durch Systemerfahrungen bestimmtes Buch über einen demokratischen Sozialismus, also im Grunde als ein Widerstandsbuch ist das aufgenommen worden, und dadurch gewann das also für diese Linke, die aus dem SDS kam, und die Gewerkschaftslinke eine sehr große Bedeutung. Das ist der eine Punkt. Also es ist, die Rezeption ist sehr intensiv gewesen. Und die Verhaftung von Barrow hat dann doch eben jene Kräfte also mobilisiert, die ohnehin das, was in der DDR abläuft oder in der Sowjetunion, nicht als Sozialismus betrachtet haben, sondern als eine traditionell autoritäre Herrschaftsform.
Barrows Argumentation in der Alternative läuft folgendermaßen. Im real existierenden Sozialismus ist das Privateigentum an Produktionsmitteln zwar überwunden, an die Stelle des Unternehmers aber tritt nicht der Arbeiter, sondern der Staat. Aus Privateigentum wird nicht Volkseigentum, sondern Staatseigentum. Diese neue Form der Produktionsverhältnisse ist nicht mehr kapitalistisch, aber auch nicht sozialistisch im marxischen Sinn. Barrow bezeichnet sie als protosozialistisch.
Problem dieser Eigentumsform ist nun, dass der Staat als Alleineigentümer nicht, wie Marx es entwickelte, nach und nach abstirbt, sondern immer weiter wächst und gewaltige bürokratische Strukturen anlegen muss, um alle Lebens- und Arbeitsbereiche verwalten zu können. Die Arbeiterklasse wird so nicht befreit, sondern komplett entmachtet. Über sie herrscht nicht mehr, wie noch zu Marxens Zeiten, der Unternehmer, sondern das Politbüro der Partei. Diese Herrschaft, die streng hierarchisch organisiert ist, erzeugt auf der jeweils untergeordneten Ebene Subalternität. Das Projekt der Befreiung der Massen ist in sein Gegenteil umgeschlagen.
Im zweiten Teil seines Buches entwickelt Barrow nun seine Alternative zu diesem realsozialistischen Dilemma und formuliert drei Hauptforderungen: die Vergesellschaftung der Produktionsmittel, die Aufhebung der alten, noch kapitalistischen Arbeitsteilung und daraus folgend die Vernichtung der Staatsmaschine. Barrow stellt sich eine Art große Kommune gleichgesinnter Individuen vor, eine Gesellschaft der Nähe. Die Avantgarde der Barrowschen Alternative soll der von ihm sogenannte Bund der Kommunisten sein, ein Zirkel von im Barrowschen Sinne geläuterten Menschen, die das Gesellschaftsideal vorleben.
So sehr Barrows Analyse der realsozialistischen Verhältnisse in der westlichen Linken begrüßt wird, mit seinen Visionen zum Aufbau einer neuen Gesellschaft können die wenigsten etwas anfangen.
Gesinnungsgemeinschaften sind für mich auch Gemeinschaften, die Terror ausüben können, und zwar großen Terror. Diese Seite von Klostermoral, die Gemeinschaft der Bestgesinnten, der Bund der Kommunisten, das sind die schon Erleuchteten. Und das hat mich immer gestört, weil diese quasi religiöse Dimension mir persönlich sehr fremd war und ist und ich die auch für gefährlich halte, weil damit die Dinge, die wir so als Menschenrechte bezeichnen, die Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben, mit dem alltäglichen Umgang mit Konflikten, der Umgang mit privaten Konflikten, öffentlichen Konflikten, ist bei Barrow jedenfalls weniger entwickelt als das, was ich darunter verstehen würde für eine demokratische Gesellschaftsordnung. Die ist wesentlich auch eine, in der die Verfahrensweisen festgelegt sind, in denen man mit Konflikten und abweichendem Verhalten auch Gegengesinnungen umzugehen, bereit und imstande ist. Das fehlt bei Baro.
Wie verträumt Baros Visionen von einer neuen menschenwürdigen Gemeinschaft auch sein mögen, die Kritik am real existierenden Sozialismus in der DDR trifft die Partei ins Herz. Im Mai 1978 hat die Staatssicherheit ihre Beweisaufnahme abgeschlossen. Im Juni folgt der Prozess.
Dadurch, dass sie das als Nachrichtenübermittlung angeklagt haben, mussten sie ja den Inhalt des Buches zu Nachrichten erklären. Was noch schwieriger für sie war, er hatte das einmal geschickt an die Europäische Verlagsanstalt. Das war ein Verlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Und dann hatte er seine Dissertation noch an irgendeine andere Einrichtung geschickt. Beide waren eigentlich nicht, auch nicht im politischen Interesse der DDR, zu Einrichtungen zu erklären, die einen Kampf gegen die DDR führten. Also gingen sie den Weg, zu erklären, indem er es ihnen schickte, wurde es ja auch zugänglich, lauter Einrichtungen, die einen Kampf gegen die DDR führten. Und das Zweite ist, dass ich gesagt habe, das gilt ja dann auch für jede Veröffentlichung in der DDR. Und man muss sich mal überlegen, wenn ich etwas in der DDR veröffentliche, können das auch lauter Einrichtungen, die einen Kampf gegen die DDR führen, lesen. Damit mache ich es ihnen indirekt auch zugänglich. Davon kann ich auch ausgehen, dass die zum Beispiel die Tageszeitung Neues Deutschland lesen. Fand ich zwei sehr logische und starke Argumente, die aber nichts genutzt haben.
Der Prozess gegen Rudolf Baro dauert 3 Tage. Am 30. Juni 1978 ergeht das Urteil 8 Jahre Haft wegen der Sammlung und Weitergabe von Nachrichten an Einrichtungen, die gegen die DDR gerichtet sind. Paragraph 98 StGB. Gysi legt Berufung ein. Das oberste Gericht der DDR bestätigt jedoch das Urteil.
In der Bundesrepublik bricht ein Sturm der Entrüstung los, nachdem Tagesschau und Heute-Journal Baros Haftstrafe als Spitzenmeldung gesendet haben. Quer zu allen politischen Interessen und Gruppierungen. Regierungssprecher Bölling protestiert im Namen der Bundesregierung. Johannes Rau, damals Wissenschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, bezeichnet die Strafe als Akt einer Willkürjustiz.
Für Baros Freilassung gründet sich ein Komitee. In der Technischen Universität Berlin findet wenige Tage nach der Urteilsverkündung eine Protestveranstaltung statt. Protagonisten: Rudi Dutschke, Oskar Negt, Freimut Duwe und Wolf Biermann.
Und Baro sitzt im Stasi-Knast trotz Westprotest und alledem. Er hat den Bonzen eins verpasst, der Hieb saß gut trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Einzelhaft und Schreibverbot. Und schweigt ihr Baro dreimal tot, den brecht ihr nicht, trotz alledem.
Er kam in das Spezialzuchthaus Bautzen II, das der Staatssicherheit unterstand, und in der Agenten aus der Bundesrepublik und aus dem westlichen Ausland einsaßen, Fluchthelfer, Leute, die auf die DDR sehr, sehr schlecht zu sprechen waren. Und die Staatssicherheit hat verbreitet, da kommt jetzt einer, der ist A, stockschwul, und B, ist er in den Verhören umgefallen und hat alles ausgeplaudert. Und dann kommt da so ein freundlicher Mann wie Rudolf Baro und sagt als allererstes, er ist Kommunist. Er hätte sich nicht schlechter dort einführen können und er hat es geschafft, nach allerkürzester Zeit zum politischen Sprecher dieser Häftlinge zu werden.
Von den 8 Jahren muss Baro lediglich 1,5 absitzen. Kurz nachdem er aus dem Gefängnis heraus signalisiert, dass er bereit sei, in die Bundesrepublik auszureisen, kommt er im Zuge einer Amnestie frei. Gundolf Herzberg schildert die Entlassung in seiner im Linksverlag erschienenen Biografie »Baro – Glaube an das Veränderbare«.
Am 11. Oktober 1979 öffnen sich um 10.40 Uhr die rückwärtigen Tore der Bautzener Haftanstalt 2. Ein Auto fährt heraus und bringt den Freigelassenen zum Bahnhof. Baro hat 2 Plastebeutel in der Hand und 352,23 Mark in der Tasche. Er bekommt eine Fahrkarte und fährt mit Aufsicht um 11 Uhr mit dem Zug nach Dresden. Dort steigt er in den Zug nach Berlin. 14.51 Uhr kommt er in Berlin-Ostbahnhof an. Sofort geht Barrow zu einem Telefon, ruft Rechtsanwalt Gysi an und betritt um 15.26 Uhr dessen Kanzlei in der Finnostraße 1.
Der hatte dann auch so viele Begleiter von der Staatssicherheit und alles fuhr dann immer hinter ihm her. Ich hatte so einen kleinen Trabi und bin mit dem Trabi mit ihm durch die Gegend gefahren. Da haben wir einen kleinen Test gemacht, der war ganz niedlich. Dann bin ich auf jeden Fall in der Einbahnstraße falsch rum rein. War ja auch nervös, alle hinterher.
Das Abenteuer Westen beginnt. Barrow hält Vorträge an verschiedenen Universitäten. Er reist viel und macht sich ein Bild vom blühenden Kapitalismus, der doch aller kommunistischen Ideologie nach ein Faulender hätte sein sollen. Noch im Herbst 1979 lernt er Paris, Oslo, Stockholm und Helsinki kennen. Anfang 1980 dann London, wo er den Isaac Deutscher Memorialpreis bekommt. Auch die Karl von Ossietzky-Medaille, die ihm während seiner Haft verliehen wurde, kann er nun in Empfang nehmen.
Bei Oskar Negt promoviert er sich mit seiner in der DDR abgelehnten Dissertation und habilitiert mit der Alternative. Doch an der Universität mag Barrow nicht bleiben.
Ich war so ein bisschen enttäuscht, als Barrow dann habilitiert war und wir haben ein öffentliches Kolloquium hier gemacht mit großer Resonanz. Nahm ich ihm das Versprechen ab, dass er wenigstens also 2 Jahre dann hier in Hannover eben auch als Privatdozent lehrt und nach kurzer Zeit war er weg. Und dann begann auch so die andere Entwicklungslinie.
Barrow will politisch tätig sein. Anfang 1980 spricht er auf dem Gründungsparteitag der Grünen. In der ökologisch orientierten Bewegung scheinen am ehesten seine Vorstellungen von der Befreiung des Menschen aufzugehen. 1983 wird Barrow in den Bundesvorstand gewählt. Aber schon 1985 erklärt er seinen Parteiaustritt.
Die Grünen sind kritisch mit dem Industriesystem und seiner politischen Verwaltung identifiziert. Sie wollen nirgends raus. Sie helfen die Risse im Konsens kitten. Es sah einmal so aus, als hinge von uns etwas Rettendes ab. Es wird nichts anderes übrig bleiben als eine normale Partei neben den anderen. Ich kann damit nicht weiter.
Barrow geht es nicht um den Ausbau von Vogelschutzgebieten und die Erhaltung von Feuchtbiotopen. Er will den radikalen Ausstieg aus der Industriegesellschaft, die in eine Logik der Selbstausrottung hineingeraten sei. Angetrieben von der Eigendynamik des Marktes rase die Menschheit auf die Apokalypse zu. Barrow sieht im Parteigrünen-Projekt keine Substanz für eine Rettung, sondern bestenfalls ein Symptom für die Krise.
Mir war also von vornherein klar, also wenn ich darüber gehe, dann komme ich an, wo das Zentrum des Zyklons ist. Und hatte Glück, dass ich rüberkam und zu einem Zeitpunkt, als ich diese grüne Bewegung formierte. Ich habe dann aus Wiederholungszwang nochmal Partei gemacht, grüne Partei. Und das war für mich insofern biografisch wichtig, als die Grünen unterscheiden sich ja stark von sowas wie die SED waren. Und dennoch habe ich alsbald feststellen müssen, dass nichts einer Partei so sehr gleicht wie eine andere.
Barrow wird wieder der Einzelgänger, der er schon in der DDR war. Er öffnet sich neuen Erfahrungsbereichen. Der Körper kommt ins Spiel. Yoga, Bioenergetik. Aus dem Kommunisten wird ein Spiritist.
Barrow pilgert zu Bhagwan Sri Rajneesh nach Oregon. Dem indischen Meister und Guru, der in der westlichen Welt eine große Anhängerschar hat. Barrow meditiert mit den Sannyasins, den Jüngern Bhagwans. Die Reise nach innen beginnt. Barrow ist begeistert von dem Kommuneleben in spirituellem Klima. Hier scheint ihm ein Gegenentwurf zur Megamaschine auf.
Ich habe das aufgenommen so, also in meinem Umkreis, sage ich, also der hat irgendwie persönlichen Bruch erlebt, einen Knacks, also einen Persönlichkeitsverlust. Es gibt ja da die öffentlichen Bilder, wo sie da so tanzen und etwas schwachsinnige, ja, Rituale veranstalten. Und ich war dann eigentlich ganz froh, dass er so allmählich sich da wieder rausbegab.
Barrow wird kein Sannyasin. Dafür ist er ein viel zu souveräner Geist. Er studiert die Bewegung von Bhagwan, wie er einst den Kommunismus studiert hat, von innen. Bhagwans spiritistische Praxis wird von nun an immer wieder auftauchen in Barrows Denken.
So kennt sein 1987 aufgelegtes Buch Logik der Rettung Kapitel W.
Rettung ist möglich. Aufklärung nach innen. Der Schlüssel. Empfänglich werden. Rettungspolitik.
Und?
Was heißt Spiritualität?
Wo man dabei ist, Orte, die früher einfach Teiche hießen, als Ökotope zu retten, da ist alles verloren. Nicht? Also jetzt als Konzeption, da gehen mehr Teiche kaputt, als Ökotope zu retten sind. Nicht? Wenn ich das sah, dann bin ich also zu dem Schluss gekommen, dass alles, was uns als Kulturkatastrophe im umfassenden Sinne jetzt begegnen kann, das haben wir gemacht. Ich habe gesagt, Psychodynamik steckt hinter jeglicher historischen Dynamik. Und dann habe ich also die Aufmerksamkeit darauf gerichtet, zu begreifen, die Logik der Selbstausrottung draußen, woher rührt die drin in uns? Und habe dann gezeigt, dass die Richtung der Rettung in Selbstveränderung liegt. Logik der Rettung, das meint nur, wenn es denn möglich sein sollte, dass wir noch davonkommen, dann hängt das von einer Umkehr in der menschlichen Existenz zusammen. Und zwar nicht in Brasilien oder in Afrika oder in Asien, sondern hier.
Baro macht ernst, gründet selbst eine Kommune, eine ökospirituelle Gemeinschaft. In der Logik der Rettung spricht er seine Einladung aus.
Jetzt muss es einfach sein. Ich möchte also, dass sich jene melden, die prüfen wollen, ob wir nicht für mehr als intellektuellen Austausch zusammenkommen sollten. Zum Beispiel hier in Worms, wo ich zu diesem Zweck ein altes Haus gekauft habe.
Also zunächst einmal, ich habe mich also sehr gestoßen. Also beides, Logik der Rettung und Apokalypse, sind Endzeitvorstellungen, die eigentlich vernünftige Prozesse nicht mehr zulässt. Baro hat im Grunde keine Ahnung vom Subjekt Aufbau, weil er absolut nichts wahrgenommen, verstanden hat, was die gesellschaftstheoretische Dimension der Psychoanalyse betrifft. Also wenn Baro von Ich spricht, dann ist das vorwissenschaftlich. Das ist eine Blindstelle bei Baro. Wenn man nicht davon ausgeht, dass, sagen wir mal, Ich und Triebstruktur in einer Dynamik sind, also das kontrollierende, realitätsanpassende Ich und triebkontrollierende Ich in einer Konfliktdynamik begriffen ist, die notwendig ist, ohne die kein Mensch aufwächst, dann hat man einen anderen Begriff von Konflikten. Da kann man sagen, also Konflikte sind äußere Probleme. Während der Psychoanalytiker sagen würde, also das Ich konstituiert sich aus einer solchen Konfliktdynamik, dann kann ich den nicht einfach verdrängen und sagen, wir arbeiten immer auf Gemeinschaft hin. Das hätte dann die Wirkung eines geschlossenen Gesinnungssystems, in dem dann alle Konflikte außen sind oder von außen eindringen und entsprechend abgewehrt werden müssen.
Baro wird immer mehr zum Sektenprediger. Jedoch es fehlt ihm die nötige Anhängerschar. Das Buch verkauft sich schlecht. Seine kleine Kommune in Worms löst sich auf, als er in die Eifel geht. Die Liebe zu Beatrice Ingermann zieht ihn fort. Die einstige Entwicklungshelferin führt in Niederstadtfeld eine von ihr so benannte Lernwerkstatt, die den Menschen in Europa begreiflich machen soll, dass Hunger und Armut zwar in der dritten Welt ausgelitten, jedoch in der ersten Welt verursacht werden. Vom Wirtschaftssystem natürlich, aber auch von jeder einzelnen Seele in der westlichen Welt. Hier findet Baro ein gewogenes Auditorium. Für kurze Zeit. Die Weltgeschichte reißt Baro aus seinen Kommuneträumen.
Ich war in Bonn, da wurde dieses Nibelungenstück inszeniert und war so bedient, dass ich sofort weiterfuhr in die Eifel, also in diese Lernwerkstatt in Niederstadtfeld. Und ich trete also hinein und sage, ich komme im Auftrag der Regierung der DDR und er möge sofort zurückkommen. Hier gäbe es viel mehr Leute, die an einem Lernen interessiert sind, als dort in der Eifel. Und er nahm es also zur Kenntnis. Und ich hoffte, er merkt nicht allzu heftig, dass es doch nur ein Scherz ist. Aber nicht ganz 2 Monate später rief er dann früh 2:30 an, ich bin da.
Barrow setzt nun wieder auf die DDR. Er hofft, dass hier ein Nullpunkt erreicht ist, an dem seine Ideen für die Rettung der Menschheit Gehör finden. Die Nagelprobe wird der außerordentliche Parteitag der SED im Herbst 1989. 20 Jahre zuvor ist Barrow ausgeschlossen worden, nun will er vor den Delegierten reden. Er hat beste Kontakte, denn sein Anwalt wird bereits als neuer Chef der Partei gehandelt.
Haft verurteilte und dann in die Bundesrepublik abgeschobene Regimekritiker Rudolf Barrow erhält nach knapper Abstimmung Rederecht. Er wendet sich gegen die bislang vorgelegten Pläne zu einer Reform der DDR-Wirtschaft.
Auch Hans Modrow will das Hase-und-Igel-Spiel fortsetzen. Dieses Autorennen-Trabi-Wirtschaft gegen Mercedes-Wirtschaft, bei dem unsere Wirtschaft auf der Strecke bleiben muss.
Seine Idee einer Ökologie. Bei der Sonderpartei, da war noch Egon Krenz Delegierter. Da gab es noch den Block Armee, Polizei, Stadtsicherheit. Das war schon eine Dynamo-Sporthalle, glaube ich, 2000 Delegierte oder sowas. Dann kam er und wollte gerne auf dem Parteitag sprechen, um die Delegierten zu bekehren. Ja, und das habe ich dann durchgesetzt, dass er das kann. Das war natürlich ein extrem schwieriger Auftritt für ihn. Unabhängig von der Frage, ob er Recht hatte oder nicht Recht hatte, hat er natürlich die Delegierten in der Situation mit seinem theoretischen Ansatz und seinem Anliegen auch einfach völlig überfordert. Die waren mitten in einer Krise.
Die wiederholte Ablehnung seiner Reformideen betrübt Barrow nicht. Er beginnt, an der Humboldt-Universität Berlin zu lehren. Im neu gegründeten Institut für Sozialökologie. Und er unterbreitet dem sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf seine Idee einer kommunitären Subsistenzwirtschaft. Das marode Ostdeutschland soll, so Barrow in einem Memorandum, gar nicht erst den Weg in die westliche Industriegesellschaft gehen, sondern sich in Kommunestrukturen selbst versorgen und spiritistischen Praktiken widmen.
Dass auch dieses Projekt ein Traum bleibt, liegt an der Fehleinschätzung der akuten Bedürfnisse der ehemaligen DDR-Bürger. Die wollen sich nicht mehr beschränken, sondern endlich konsumieren und haben auf lange Zeit genug von sozialen Experimenten.
Bild-Zeitung, 6. September 1993.
Sonnabend, 9.45 Uhr. Beatrice Barrow, 38, verheiratet mit dem berühmten DDR-Dissidenten Rudolf Barrow, steigt die 285 Stufen bis zur Aussichtsplattform der Siegessäule hinauf. Sie klettert über das Schutzgitter und lässt sich fallen. 2 Sekunden später ist sie tot.
Ich denke schon auch, und das hat er auch so gesehen, dass es schon eine Inszenierung war, also ihre letzte Inszenierung, und dass sie ihn damit auch wirklich treffen wollte. Also das von der Siegessäule springen ist natürlich für die Medien interessanter als Schlaftabletten nehmen oder so, ja. Also dass es ein Racheakt war. Das hat mal eine Therapeutin zu mir gesagt, sie hat sich zwischen euch gestürzt.
Da sehe ich auch eine gewisse Schuld. Also in dem Zusammenhang. Das zeigt doch auch ein Element von Unaufrichtigkeit im Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, Konflikten, Aggressionen auch gegeneinander. Denn das ist ja nun wirklich ein aggressiver Selbstmord gewesen. Da ist etwas Dunkles, Unaufgeklärtes im Lebenszusammenhang von Barrow. Mich hat das sehr bestürzt gemacht, aber nicht wirklich überrascht.
Rudolf Barrow war so tief erschüttert davon, dass er Schuldvorwürfe sich machen musste. Er hat zwar auf der rationalen Ebene versucht, das sich so zu erklären, dass es für ihn gar nicht so schlimm sei, aber die emotionale Ebene hat da nicht mitgemacht. Und er ist selber davon überzeugt, dass seine kurz darauf ausbrechende Krebserkrankung kausal mit dieser Geschichte zusammenhängt.
Der Professor, der ihn operiert hatte, hatte kurz zuvor also auch Heiner Müller operiert. Und als ich den Professor fragte, was nun ist und wie es aussieht, naja, sagte er, eins kann ich Ihnen sagen, etwas länger als Heiner Müller wird Ihr Mann noch leben. Und für mich war, also ich war immer froh, so als Heiner Müller noch lebt. Und als er dann gestorben war, ja, dann war es auch gar nicht mehr lange, dann starb mein Mann auch, ja. Also es war eigentlich dann schon klar, will ich jetzt damit sagen, dass die Krankheit tödlich verläuft.
Furchtbar. Also ich habe ihn dann mehrfach im Krankenhaus besucht und diese Chemotherapie, die ändert ja Menschen so und schwächt sie so. Und man sieht ja dann auch sowas von krank aus, nicht? Also es ist ja so das Schlimmste, so äußere Erscheinungsbild. Es gibt ja Krankheiten, die dich nur von innen auffressen, aber das ist ja alles doppelt und dreifach und so. Aber auch in der Zeit hat er noch diskutiert und gemacht und gelesen und an Projekten gearbeitet. Er war diesbezüglich nie müde.
3 Jahre lang kämpft Baro gegen den Krebs. Seine Kräfte schwinden.
Die letzten Worte an mich waren halt, dass er mir dankt und mich um Verzeihung bittet. Er hat auch nicht gern über den Tod gesprochen. Er hatte schon Angst, auch vor dem Sterben, denke ich.
Rudolf Baro stirbt am 5. Dezember 1997. Kurz vor seinem Tod resümiert er:
Wir haben versucht, ins Rad der Geschichte einzugreifen. Es ist uns entglitten.
Gewiss, ja, ist auch ein Träumer und in dem Sinne auch ein Utopist. Ich würde nie, also das Wort Scheitern so einfach verwenden für Projekte, die unausgetragen sind. Ich würde eher sagen, wenn Experimente Anstoß bleiben für Lernprozesse, also Lernprovokationen bleiben, dann bleiben sie auch aktuell. Und darin liegt meines Erachtens doch auch ein Dokument produktiven intellektuellen Lebens, das ganz zweifellos Baro für sich in Anspruch nehmen könnte, zu experimentieren, zu suchen, sich zu irren und vielleicht irgendeinen Wahrheitsfaden da auch zu erwischen. Und in diesem Sinne bleibt er eine interessante intellektuelle Persönlichkeit.
Leben und Sterben eines Utopisten. Der Gesellschaftsreformer Rudolf Baro. Feature von Matthias Eckold. Im Originalton Volker Braun, Oskar Negt, Gundolf Herzberg, Gregor Gysi, Marina und Rudolf Baro. Sprecher Tilmar Kuhn, Kathleen Gavlich, Jörg Panknin und Gitta Schweighöfer. Musik Friedrich Goldmann, Berliner Haiku 1, Cello-Sound Johannes Glendi, Lieder Wolf Biermann. Ton Monika Steffens, Martin Selig. Regieassistenz Katrin Martin. Regie Gerda Schiedrich.
Der Traum, dass die Industrie zu Glück führt, das hat sich ja wohl zerschlagen. Der Jäger in der Urzeit konnte ja zu sich kommen auf der Jagd. Aber wir jagen von uns fort.
Redaktion Dieter Joost. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Südwestrundfunk 2004.
Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
Kampf gegen Staatsdoping. Doku über eine DDR-Turnerin, die für eine Entschädigung kämpft.
Ich habe 8 Gelenk-OPs und ich bin noch nicht fertig.
Kerstin P. wurden bereits als Kind in den 1970er Jahren Dopingmittel verabreicht. Ohne ihr Wissen. Heute lebt sie mit ständigen Schmerzen.
Ich nehme jeden Tag 10 Tabletten.
Kampf gegen Staatsdoping. Das ARD-Radio-Feature.
WDR 5.